Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Von der Nazi-Ästhetik bis zu neuester Roboterkunst und von Jazz in Berlin bis Theater in New York greift unser Kulturprogramm heute aus. Dabei könnten wir William Faulkner zitieren: Das Vergangene ist nie tot, es ist nicht einmal vergangen, sagte der US-amerikanische Schriftsteller. Leni Riefenstahls Filmsprache etwa war und ist hochmodern. Die Lieblingsfilmemacherin von Adolf Hitler hat vor allem die Inszenierung von Macht ästhetisch perfektioniert. Ihr Propagandafilm Olympia diente der NS-Führung als Aushängeschild. Sie hat mit dem Regime offen paktiert und dies nach dem Krieg immer abgestritten, hat ihre Biografie geschönt, hat sogar Prozesse deshalb geführt. Der renommierte Dokumentarfilmer Andres Feil, er hat zum Beispiel Black Box BRD gemacht oder einen Film über Josef Beuys, hat sich dieser umstrittenen Persönlichkeit jetzt noch einmal genähert. Im Deutschlandfunk-Interview sagt er über die Riefenstahl:
De facto war dann sehr schnell klar, man muss da gar nicht so tief graben. Sie ist eine Meisterin der Legenden, der Lügen. Manchmal waren es auch die Leerstellen, das sind Klebestellen, da ist was entfernt. Und beispielsweise im Interview vom Daily Express steht dann, was sie gesagt hat 1934, dass sie schon 1931 sich Mein Kampf besorgt hat und eine begeisterte Nationalsozialistin war.
Also, Andres Feil hat viel Unveröffentlichtes gefunden. Er hatte ja auch Zugriff auf 700 Kisten Nachlass von Leni Riefenstahl, die die Stiftung Preußischer Kulturbesitz beherbergt. Sandra Maischberger hatte sich als Produzentin den Erstzugriff auf dieses Material gesichert. Dessen ungeachtet ist Riefenstahl die wohl am meisten erforschte Gestalt des deutschen Kinos. Frage an unsere Filmkritikerin Katja Nicodemus: Kann denn ein solcher Film überhaupt was Neues über Hitlers Lieblingsregisseurin erzählen?
Also wer jetzt zum Beispiel den großen vergilbten Geständnisbrief von Riefenstahl über ihre faschistische Überzeugung und Verstrickung erwartet hat, der wird natürlich enttäuscht sein. Aber in diesem Nachlass, das haben Sie ja auch schon angedeutet, und damit im Film, da finden sich unglaublich viele sprechende Details, Zeugnisse, Dokumente in diesen 700 Kisten. Und was man zum Beispiel nicht wusste, Leni Riefenstahl hat ihre Telefonate und Nachrichten auf dem Anrufbeantworter aufgezeichnet. Und auf diesen Audiokassetten, diesen Gesprächen mit vielen Altnazis und eben auch neuen Nazis, wird klar, sie hat dem Faschismus wirklich als überzeugte Faschistin gedient, also die dem Dritten Reich bis zuletzt nachgetrauert hat, dem sogenannten Dritten Reich. Und Riefenstahl hat offenbar wirklich jedes Fitzelchen aufgehoben, jeden Artikel, jede Fernsehsendung. Und es ist schon irre zu sehen, wie sie sich in Talkshows vor schlecht oder nicht vorbereiteten Moderatoren und Moderatorinnen darstellen konnte, mit ihren Lügengeschichten durchkam und das Publikum manipuliert hat. Und es gibt eben auch Indizienbeweise, muss man sagen. Zum Beispiel den wirklich sehr eindrücklichen Brief eines Wehrmachtsangehörigen, der bezeugt, dass Riefenstahl 1939 bei Dreharbeiten während des Polenfeldzugs bei einem Massaker an jüdischen Häftlingen zugegen war und dass sie diese Exekution sogar ausgelöst hat, weil die abgemagerten arbeitenden Gestalten ihren Bildhintergrund gestört haben. Und das ist alles irre und neu.
Andres Feil nun wiederum ist bekannt für seine multiperspektivische Erzählweise im Film. Er lässt andere sprechen, er montiert, er hält sich autorial erstmal sehr zurück. Wie ist dieser Film gemacht und vor allem, welche visuelle Sprache findet er für dieses viele Material?
Also ich finde das schon bewundernswert, weil der Film ist nicht chronologisch aufgebaut. Ja, es wird jetzt nicht alles so abgehakt und nacheinander erzählt. Aber klar, es gibt thematische Ballungen, Konzentrationen des Materials und all die Briefe, Filmausschnitte, Tonaufzeichnungen, Interviews, auch sehr interessante Home-Videos überhaupt von ihrem Lebensgefährten. All das formiert sich zu einer eigenen filmischen Sprache. Also diese Materialien, die beleuchten sich assoziativ, die verketten sich zu Argumenten. Und man sieht wirklich die Jahre im Schneideraum, wo Andres Feil ja mit verschiedenen Editoren gearbeitet hat. Und interessant ist zum Beispiel, wenn Feil mit seiner Kamera ins Material reingeht und Riefenstahls Talkshow-Auftritte sozusagen verlangsamt, ihre in sich verkrampften Hände zeigt, an ihr Gesicht ranfährt und man plötzlich sieht, was für eine Anstrengung die Behauptung bedeutet hat für sie immer über Jahrzehnte hinweg. Sie haben eben nur der Kunst und der Schönheit gedient und keine Scheußlichkeiten gesehen. Zitat.
Was war für Sie bei diesem Film die überraschendste Erkenntnis?
Also ich muss sagen, ich fand es schon erschütternd, in der Fülle des Materials diese Herzenskälte und diese Empathielosigkeit vor Augen geführt zu bekommen und auch die Arbeit des Lügens, also die Lüge wirklich so als biografisches Gesamtprojekt durchgezogen mit äußerster Brutalität. Und ich hatte beim Sehen des Films plötzlich das Gefühl zu verstehen, weshalb Riefenstahl auch so alt werden musste. Ich meine, 101 Jahre, sie konnte nicht sterben, weil dann niemand mehr da gewesen wäre, der ihre obsessive Verdrängung, ihre Lügengebilde aufrecht gehalten hätte.
Nun erleben wir ja gerade, Frau Nikodemus, dass Mechanismen des Faschismus, also zum Beispiel Abwertung und Ausgrenzung von einzelnen Menschengruppen, zurückkehren in den öffentlichen Diskurs und in unsere Sprache. Worin besteht denn die Aktualität des Films?
Also ich finde den Film wirklich rasend gegenwärtig, muss ich sagen. Auch weil er erzählt, dass der Faschismus nie vorbei ist und der historische Faschismus schon gar nicht. Weil er umso virulenter wird in diesem Film, je mehr Riefenstahl ja beteuert, dass er so harmlos war und eigentlich verdrängt, was er war und bedeutet hat. Und die Massen kampfbereiter Soldaten, die sie 1934 in ihrem Reichsparteitagsfilm Triumph des Willens ästhetisiert hat, die sind ja direkt nach Stalingrad marschiert, also etwas verkürzt gesagt. Und von wegen eben der Dienst an der Schönheit, der Dienst an der Kunst, Andres Feils Film macht sehr klar, dass der Schönheitskult eben zur Verachtung und zur Vernichtung geführt hat von allem, was anders oder randständig, Sie haben es ja schon angedeutet, oder schutzbedürftig ist. Da muss man nur kurz auch ins Kulturprogramm der AfD blicken. Und dieser Dokumentarfilm macht einfach, muss ich wirklich sagen, unmissverständlich klar, wie fundamental die Frage, für welchen Kunstbegriff wir stehen, für unsere Gesellschaft ist.
Katja Nikodemus, herzlichen Dank. Sie sprach über Riefenstahl, den Dokumentarfilm von Andres Feil, ab heute in den Kinos. Dass KI, künstliche Intelligenz, auch Kunst kann, hat sich herumgesprochen. KI-generierte Kunst gibt es seit Jahren auch auf dem Markt. Auch die Roboterkünstlerin Ada malt schon länger. Die hat der britische Kunstexperte und Galerist Aidan Meller entwickelt, zusammen mit der Universität Oxford und einem Robotikunternehmen aus Cornwall. Neu ist, dass jetzt erstmals das Werk eines malenden Roboters, also Ada, bei einem großen Auktionshaus versteigert wird. Und damit schreibt sie tatsächlich Geschichte. Sotheby's in London hat schon seit dem Frühjahr einen eigenen Bereich dafür etabliert, den Digital Art Day Auction, wo es um Computerkunst geht, auch um die rasante Entwicklung in diesem Bereich damit zu dokumentieren. Der Digital Art Sale der Herbstauktion hat heute begonnen und damit zurück zu Ada. Ihr Gemälde zeigt Alan Turing, den Vater der modernen Informatik. Gabi Biesinger hat es gesehen.
Fotorealistisch ist das nicht, was Ada auf die Leinwand bringt, obwohl man das bei einer künstlichen Intelligenz ja vermuten könnte. AI God lautet der Titel des Gemäldes, das mit Hilfe von KI-Algorithmen erstellt wurde. Gott der künstlichen Intelligenz. Es soll den Wissenschaftler Alan Turing zeigen, der als Vater der modernen Informatik gilt. Man erkennt einen Kopf, stark verfremdet, etwa wie bei Francis Bacon oder Picasso, und ein Teil der rechten Gesichtshälfte fehlt. Die künstliche Künstlerin Ada erklärt, das sei Absicht.
The portrait has a fractured and layered quality, reflecting our current fragmented and multifaceted worlds.
Das Porträt sei gebrochen und vielschichtig und spiegele unsere heutige fragmentierte Welt wider. Ada ist ein ultrarealistischer Roboter mit den menschlichen Zügen einer braunhaarigen Frau. Ihre Augen sind Kameras und unter ihren Latzhosenträgern ragen bionische Arme und Hände hervor. Sie nutzt künstliche Intelligenz, um Zeichnungen, Gemälde und Skulpturen zu erstellen. Aidan Meller hat Ada mit einem Team von den Unis Oxford und Birmingham geschaffen und erklärt, Alan Turing habe bei seiner Erfindung des Computers bereits vor den Gefahren künstlicher Intelligenz gewarnt.
We are absolutely in that transitional point of going from a human.
Wir befinden uns am Übergang von einer menschlichen Welt, in der Menschen alle Entscheidungen treffen, zu einer posthumanen Welt, in der die Algorithmen beginnen, alle Entscheidungen zu treffen. Und AI God hebt die Bedeutung dieses Kipppunktes hervor. Die spezielle Sotheby's-Auktion Digital Art Sale will die Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie erkunden und diese Strömung in der zeitgenössischen Kunstlandschaft widerspiegeln. Sandra Wachter, Professorin für Datenethik in Oxford, ist nicht überzeugt, dass AI-Kunst zwangsläufig den künstlerischen Kanon erweitert.
Who cares what machines have to say?
Wen interessiert schon, was Maschinen zu sagen haben? Mich interessiert, was Menschen zu sagen haben. Und Kunst kann das ausdrücken. Wenn Technologie dabei helfen kann, bin ich voll dafür. Ich mache mir nur Sorgen, dass das Geschichtenerzählen aufhört und dieser magische, menschliche Moment einfach auf einen Knopfdruck reduziert wird. Doch was immer man davon hält, Künstlerin Ada kann schon auf eine ganze Reihe von Promi-Motiven zurückblicken. 2022 malte sie Porträts der Headliner des Glastonbury Festivals, von Billie Eilish bis Paul McCartney. Sie verewigte zum Platin-Jubiläum Königin Elisabeth und war der erste KI-gesteuerte Roboter, der vor einem Parlamentsausschuss aussagte, der sich mit den Auswirkungen von Technologie auf die Kreativbranche beschäftigt. Das nun zu versteigernde Kunstwerk AI God, das mit einem Richtpreis von 100 bis 150.000 Pfund gelistet ist, wurde unlängst bei den Vereinten Nationen als Beitrag zum Thema künstliche Intelligenz ausgestellt. Und wer auch immer Ada das eingeflüstert hat, sie will auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.
I agree with Turing and with the United Nations that we must keep working for AI to be used for good.
Ich stimme mit Turing und den Vereinten Nationen darin überein, dass wir weiter daran arbeiten müssen, dass KI zum Guten eingesetzt wird.
Gabi Biesinger berichtete aus London. Nach dem Bau der Mauer 1961 explodierte die Kultur in West-Berlin. Viele Veranstaltungen, die wir heute als Institutionen betrachten, wurden damals neu gegründet, um der abgeschotteten Stadt ein Kulturfenster zur Welt zu öffnen. Die internationalen Filmfestspiele gehörten dazu, das Theatertreffen und das Jazzfest, das sehr schnell auch international Bedeutung hatte. Im Jahr 1964 wurden die Berliner Jazztage aus der Taufe gehoben. Seit 1981 firmiert das Treffen der Jazzgrößen aus aller Welt unter Jazzfest Berlin. So viel zur Gründungsgeschichte und jetzt zur Jazzgeschichte, die dort nämlich auch geschrieben wurde. Mein Kollege Matthias Wegner hat die verfolgt und jede Ausgabe des Jazzfests Berlin seit den frühen 90er Jahren. Warum war dieses Festival denn so erfolgreich, habe ich ihn gefragt.
Ja, es ist eine beeindruckende Geschichte. Es ist eine, wirklich eine Fundgrube, wenn man da nochmal einsteigt, wer da alles gespielt hat. Es gab eigentlich kaum einen Musiker, eine Musikerin von Rang und Namen, die dort nicht aufgetreten ist. Gleich bei der ersten Ausgabe 1964 ging schon in die Vollen. Da gab es dann zum Beispiel den großen Miles Davis auf der Bühne, eine Sensation. Dave Brubeck, damals noch vergleichsweise jung, also auch ein Musiker, der sehr bekannt geworden ist. Interessanterweise auch der deutsche Max Greger, der damals auftreten durfte, und das alles eben in dieser ganz frisch gebauten, frisch eröffneten Philharmonie. Das war schon sensationell. Dann auch mit dem Leiter Joachim Ernst Behrendt, ein Fernseh- und Rundfunkredakteur, der deutsche Jazzpapst, wie er genannt wurde, also die große Autorität. Er hatte dieses Festival auf feste Beine gestellt und hat es dann auch einige Jahre geleitet. Und ja, das hatte Weltruf. Ich meine, zu der Zeit 1964 gab es solche Festivals einfach in Deutschland und auch in Europa so gut wie gar nicht. Es gab ein altes Festival in Frankfurt, 1953 gegründet, das Deutsche Jazzfestival. Aber Berlin war auf jeden Fall ganz früh dabei.
Große Namen also von Anfang an und sehr erfolgreich. Wie hat sich das Festival denn stilistisch orientiert und positioniert? Gab es da sozusagen alles und jeden oder so eine Art kuratiertes Programm?
Auch. Also die Geschichte ist so vielfältig, aber es gab zunächst diesen starken Fokus auf den US-amerikanischen Jazz. Manche US-Amerikaner, die in ihrem eigenen Land schon vergessen waren, die rückten mit einmal durch einen Auftritt in Berlin auch wieder in den USA in den Fokus. Das war sehr interessant, also wirklich eine große Wirkung. Das muss man erstmal hinbekommen. Es gab andere US-Amerikaner, die wurden andererseits auch ausgebuht auf der Bühne. Das Berliner Publikum galt schon damals als sehr, sehr kritisch. Und wenn man da vielleicht zu seicht war oder die Stimme saß nicht, oder es gab jemanden wie Duke Ellington, der damals offenbar etwas müde war, auf der Bühne stand, solche Leute wurden einfach ausgebuht. Kann man sich heute auch fast gar nicht mehr vorstellen. Stilistisch war das gar nicht eingeengt, was dort präsentiert wurde über viele Jahre. Es gab dann auch bald die freieren Formen. Und irgendwann dann so ab den späten 80er, im Grunde so erst ab den 90er Jahren, da wurde dann auch stärker konzeptionell gearbeitet. Es gab dann regionale Schwerpunkte, es wurden Instrumente gefeatured. Und auch ganz wichtig, es gab dann immer stärker eine Öffnung auch für den Europäischen europäischen Jazz. Das war anfangs noch nicht so.
Ab heute wird also jetzt der Jubiläumsjahrgang gefeiert. Da kann man ja auch mal fragen, wie gut dieses Jazzfest denn eigentlich gealtert ist und vor allem, welche Relevanz hat es heute noch?
Also es lebt immer noch von dem guten Ruf aus alten Zeiten, aber es gibt natürlich viel mehr Konkurrenz als früher. Überall gibt es große Festivals. Berlin hat immer noch den Vorteil, dass es finanziell sehr gut ausgestattet ist. Dadurch kann es sich dann auch Sachen leisten, größere Projekte, die vielleicht nicht so kommerziell funktionieren würden, aber die unglaublich wichtig sind für die Entwicklung des Jazz. Aber natürlich, so ein Festival muss auch sich ständig neu erfinden, neu aufstellen. Es gibt viele neue Herausforderungen, Umweltaspekte, Nachhaltigkeit werden immer wichtiger. Es werden zum Beispiel nicht mehr Musiker extra nach Berlin eingeflogen, um hier eine Stunde zu spielen und dann wieder zurückzufliegen. Sowas war früher cool oder das fanden die Leute gerade gut. Das ist jetzt eher verpönt. Und das führt unter anderem auch dazu, dass es immer mehr Platz auch gibt für europäische Musikerinnen und Musiker, aber auch für Deutsche. Das war nämlich auch lange nicht so. Berliner taucht nie auf im Programm. Jetzt, mittlerweile, die Szene ist natürlich auch nochmal lebendiger geworden, ist das eine Selbstverständlichkeit.
Ganz kurz zum Schluss, Herr Wegener, geben Sie uns vielleicht einen Ausblick. Wird jetzt gefeiert, retrospektiv mit den alten Recken oder was steht auf dem Programm?
Auch, ja. Es gibt viele altgediente Akteure, die in diesem Jahr mit dabei sind. Das Sun Ra Orchester zum Beispiel, auch der deutsche Pianist Joachim Kühn, mittlerweile 80 Jahre alt, der US-Amerikaner Joe Lovano, also viele gestandene Größen, aber auch viele jüngere, unbekanntere Bands und auch viele Deutschland- und auch Weltpremieren. Also es gibt viel zu entdecken.
Matthias Wegener über 60 Jahre Jazzfest Berlin. Heute Abend geht es los im Haus der Berliner Festspiele. Im Film Nomadland verlässt eine 60-jährige Frau ihre fast schon entvölkerte Heimatstadt, um ein Leben als moderne Nomadin zu führen. In ihrem Van reist sie durchs Land und nimmt unterwegs jede Arbeit an. Unter anderem auch in den Wochen vor Weihnachten in einem Amazon Fulfillment Center, wo sie Waren verpackt. Der Film mit Frances McDormand in der Hauptrolle wurde zigfach preisgekrönt. Er basiert auf einem Sachbuch, Nomadland, auf Deutsch Nomaden der Arbeit, Überleben in den USA im 21. Jahrhundert. Und das hat sich die Dramatikerin Sarah Mantel jetzt vorgenommen und ein Stück über eine Gruppe von queeren Nomaden geschrieben, die in einer dystopischen Zukunft zu überleben versuchen. Andreas Roberts hat die Uraufführung in New York gesehen.
Flagstaff, Arizona, Blacksburg, Virginia, Carvers, Nevada. Jedes Mal, wenn Jen ein Paket vom Laufband nimmt, liest sie den Adressaufkleber laut vor, als wolle sie sich versichern, dass diese Orte noch existieren. Denn in Sarah Mantels Drama In the Amazon Warehouse Parking Lot haben die steigenden Meeresspiegel die Küstenstaaten bereits überschwemmt. Kalifornien, Oregon, New York, Florida und Pennsylvania sind verschwunden und die Pegel steigen immer noch weiter. Die großen Konzerne kontrollieren Nachrichten und den Zugang zum Internet und so sind diese Adressen für Jen und ihre Freunde der einzige Hinweis, welche Staaten und Orte noch beliefert werden. Für DramatikerInnen Sarah Mantel keine abwegige Zukunftsvision.
Es gibt nicht viel, was ich beschreibe, das nicht schon passiert ist. Ein Detail in meinem Stück ist, dass die Figuren keinen, wie sie es nennen, Zugang mehr haben, was im Wesentlichen Telefon und Internet ist. Das ist etwas, was jetzt gerade in Gaza passiert. In den USA ist es noch nicht so weit, aber leider ist nur sehr wenig in dem Stück wirklich futuristisch.
Die Bühne zeigt eine graue Versandhalle mit Fließbändern und Verpackungsstationen, im Hintergrund ein großes Rolltor. Ist es geöffnet, sieht man einen Parkplatz mit Klappstühlen und mobilen Kühltruhen, eine Feuerstelle und eine wunderschön bemalte Rückwand mit den Bergen und dem weiten Himmel von Wyoming. Hier trifft sich jeden Abend die Gruppe älterer Frauen, aus der das siebenköpfige Ensemble besteht. Sie besprechen den Tag, die nächste Schicht, erzählen von ihren Autos und wie alles angefangen hat. Sie alle sind auch auf der Suche nach Freunden und Angehörigen, die während der letzten Monate durch die Klimakatastrophe verloren gegangen sind. Und vielleicht, so hoffen sie, haben die ein Paket bei Amazon bestellt. Sie alle sind non-binäre Menschen, ohne dass das auch nur ein einziges Mal wirklich thematisiert würde. Dramatikerin Mantel wollte genau diese Geschichten auf der Bühne sehen, als sie ihr Stück schrieb.
Ich habe mir die Theaterlandschaft angesehen und was es an Stücken, Filmen und Fernsehsendungen gibt und festgestellt, dass es kaum queere Liebesgeschichten für Leute gibt, die sich nicht gerade als Teenager outen. Und es gibt kaum Rollen für Frauen und trans- und nicht-binäre Menschen in der zweiten Hälfte ihrer Karriere, obwohl so viele von ihnen da gerade den Höhepunkt ihrer Kunst erreichen. Aber wenn wir diese Rollen nicht haben, dann können wir diese Schauspieler auch nicht halten. Wir brauchen so etwas wie eine kulturelle Intervention, also Rollen, die es für diese Leute gibt, damit sie bleiben können.
Aber das Stück hat auch einen sehr persönlichen Hintergrund.
Wenn ich Theaterstücke schreibe, dann schreibe ich sie, um mich zu verändern. Als ich anfing, dieses Stück zu schreiben, hatte ich das Gefühl, ich habe nicht das Recht, ein Stück zu schreiben, in dem es um queere, nicht-konforme und nicht-binäre Charaktere geht. Ich hatte mich selbst noch nicht als non-binäre geoutet. Ich habe mich dauernd gefragt, wer bin ich, dass ich diese Figuren schreiben kann? Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass ich mit diesem Stück das mache, was ich mit allen anderen Stücken auch mache. Ich versuche, mir einen Raum zu schaffen, um in den nächsten Abschnitt meines Lebens zu gehen.
Mantel Stück lebt von seinen interessanten Charakteren und den oft lustigen und absurden Dialogen trotz drohender Katastrophe. Toll, wenn plötzlich Hagelkörner auf die Bühne trommeln und jemand einen groben Witz reißt. Das Drama handelt aber auch von der subversiven Kraft einer Gruppe älterer Menschen, die sich als Familie akzeptiert hat und nicht mehr um Anerkennung kämpfen muss für das, was sie wirklich sind. Damit zeigt das Stück jenseits von heißen Kulturkampfthemen eine Welt, in der Menschen zusammenleben, die für das System unsichtbar geworden sind. Und in dieser Unsichtbarkeit sehen sie ihre Chance auf Widerstand und Überleben. Eine leise Utopie inmitten der Katastrophe.
Andreas Roberts berichtete. Täuschung, Naivität oder doch wirtschaftliches Kalkül? Die Debatte um ein in Russland zensiertes Sachbuch geht weiter. Mehr dazu in den Kulturmeldungen von Susanne Lurweg.
Putins Krieg wurde gestrichen, Ostdeutsche werden von Westdeutschen als Orks bezeichnet, so zu lesen in der russischen Ausgabe des Bestsellers »Der Osten, eine westdeutsche Erfindung«. Ein Buch, das im Ullstein Verlag erschienen ist und dessen Geschäftsführer Carsten Kredel sich gestern bei uns von der Zensur, den geänderten Begrifflichkeiten, überrascht zeigte. Ein Umstand, den der Schriftsteller Marco Martin erstaunlich findet, wie er heute Nachmittag in unserer Sendung Büchermarkt erklärte. Marco Martin kann sich auch nicht vorstellen, dass es dem Autor Dirk Oschmann nicht aufgefallen ist, dass sein Buch in Russland einen anderen Zungenschlag hat.
Er hat gewusst und er nimmt es billigend im Kauf, dass die antiwestliche, illiberale Panzerrhetorik des Kreml natürlich überall hingreift, wo sie fündig werden kann, und dann sich auch dieses Buch geschnappt hat mit Beihilfe des Verlages und des Autors.
Der Ullstein Verlag hat inzwischen verboten, dass Oschmanns Bestseller weiterhin in Russland erscheint. Das, so Marco Martin, wird vermutlich niemanden dort interessieren. 6 Millionen Euro will IKEA für Zwangsarbeiterinnen in der ehemaligen DDR in einen bundesweiten Härtefallfonds bezahlen. Ab 1974 ließ der schwedische Konzern dort produzieren und häufig waren es Inhaftierte, die unter schlechten Haftbedingungen IKEA-Teile zusammenschraubten. 2012 hatte das Möbelhaus eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben, Gespräche mit Betroffenen gesucht und sich nun zu der Zahlung entschlossen. Evelyn Zupke, SED, Opferbeauftragte, hält dies für historisch. Sie hofft nun, dass auch andere Betriebe diesem Beispiel folgen.
Ich wünsche mir ganz konkret auch von Firmen wie zum Beispiel Aldi oder Otto, dass sie sich endlich auch vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen. Denn beide Unternehmen haben auch Waren von Betrieben verkauft, die Produktionsstätten in DDR-Gefängnissen unterhalten haben.
Evelyn Zupke, SED-Opferbeauftragte in unserer Sendung Fazit. Wer regelmäßig liest oder wem schon im Kindesalter regelmäßig vorgelesen wird, der hat gute Chancen, später im Beruf erfolgreich zu werden. Das sagt nicht nur der Deutsche Buchhandel, sondern auch eine wissenschaftliche Studie. Allerdings fehlt jedem dritten Kind jemand, der ihm vorliest. Die Stiftung Lesen will nun mit einem digitalen Vorlesefestival helfen. Ab heute beginnt es und in vorproduzierten Videos auf Facebook, YouTube und Instagram lesen erfolgreiche Autoren wie Sebastian Fitzek, Comedians wie Bernhard Höcker oder Musiker wie Peter Maffay vor.
Danke, Susanne Lohrweg. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten. Und dann in den Informationen am Abend Aktuelles zum Unwetter im Osten Spaniens oder die Diskussion um Teilzeitkrankschreibungen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.